SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tendrup. Guten Tag. Prozessauftakt in Stuttgart gegen mutmaßliches Reichsbürgernetzwerk um Prinz Reuß. Wir berichten darüber. Außerdem, wie im Saarland ein drohender Busfahrermangel abgewendet werden soll. Und in immer mehr Tierarten breitet sich laut WHO das Vogelgrippevirus aus. In Stuttgart-Stammheim hat heute der erste Prozess gegen die sogenannte Gruppe Reuß begonnen. Vor Gericht stehen 9 mutmaßliche Mitglieder des militärischen Arms dieser Gruppe. Es geht um Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und um Hochverrat, bei einigen auch um illegalen Waffenbesitz. Es ist der Auftakt einer Prozessserie mit insgesamt 27 Beschuldigten. Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen mutmaßlich mutmaßliche Umsturzpläne eines Netzwerks aus dem Reichsbürgermilieu rund um Heinrich XIII., Prinz Reuß. Über den Prozessauftakt in Stuttgart berichtet Gerichtsreporterin Nicole Freiler.
Ja, mit rund einer Stunde Verspätung hat der Prozess begonnen. Und nachdem die 9 Angeklagten Angaben zu ihrer Person gemacht hatten, hat der Staatsanwalt begonnen, die 33 Seiten vorzutragen. Die Anklage ist insgesamt 600 Seiten lang. Im Kern ist der Vorwurf die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines Staatsstreichs. Das heißt, sie wollten laut Anklage einen Systemwechsel, demnach die Wiederauferstehung des Deutschen Reichs. Und das sollte so die Anklage mit Gewalt umgesetzt werden. Unter anderem hatten sie demnach einen Sturm auf den Bundestag und eine Entführung des Bundespräsidenten geplant. Sie führten laut Anklage Feindeslisten, besorgten sich Waffen. Was der Bundesanwalt insgesamt so vortrug, das klingt schon sehr skurril und wirr. Sie glaubten demnach unter anderem an internationale Verschwörungen in der Weltpolitik und einen weltweit agierenden Geheimbund, der beispielsweise Kinder entführt, um ihr Blut oder ihr Elixier zu trinken. Der Startpunkt für diesen Umsturz weg von der Bundesrepublik sei aber immer wieder verschoben worden, heißt es in der Anklage. Es klingt alles extrem wirr. Der Präsident des Oberlandesgerichts sagte in der Vorbereitung, das sind keine netten Onkels, die komische Ideen hatten. Die Angeklagten glaubten, dass es die Bundesrepublik nicht gibt und sie hatten laut Anklage ein großes Waffenarsenal.
Was das Besondere an dem Prozess in Stuttgart ist, der heute begonnen hat, dazu noch einmal Nicole Freiler.
Ja, gleich 3 Dinge. Umfang, Inhalt und Form. Es ist das größte Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Das meinte der Präsident des Oberlandesgerichts Singer im Vorfeld. Der Fall ist so groß, dass ein Gericht nicht ausreicht. Aufgeteilt sind insgesamt 27 mutmaßliche Reichsbürger auf 3 Standorte. In Frankfurt steht ab Mitte Mai quasi die Führungsriege der Gruppe mit Prinz Reuß vor Gericht. Und dann folgt noch ein 3. Verfahren in München. Die Verfahren finden also nicht gleichzeitig statt. Jedes Oberlandesgericht muss dann einzeln nachweisen, dass es sich um eine terroristische Vereinigung gehandelt hat. Angeklagte in einem Verfahren könnten beispielsweise als Zeugen im anderen auch gehört werden. Auch sich widersprechende Urteile sind möglich. Das Verfahren findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Es sind ja insgesamt 9 Angeklagte, 5 Richter und 22 Verteidiger. Die Angeklagten sitzen getrennt von ihren Verteidigern hinter einer dicken Panzerglasscheibe. Und wie wichtig die Sicherheit hier ist, das haben auch wir Journalisten heute erfahren. Alle mussten durch eine Sicherheitsschleuse, vergleichbar wie am Flughafen, aber auch Handy und Gürtel mussten wir abgeben. Sogar ein dünnes Goldarmbändchen durfte aus Sicherheitsgründen nicht mit rein in den Gerichtssaal.
Soweit Nicole Freiler zum Prozessauftakt in Stuttgart. Und damit zu unserem nächsten Thema. Am 9. Juni die Europawahl. Ihren Europawahlkampf hat am Wochenende die AfD eröffnet in Donaueschingen. Wer dort nicht aufgetreten ist, ist der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah. Der Hintergrund: vor einer Woche war ein Mitarbeiter des EU-Abgeordneten unter dem Verdacht festgenommen worden, für China spioniert zu haben. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP sieht Deutschland schon länger, wie er sagt, im Fokus autoritärer Mächte. Der FDP-Politiker erwartet in den nächsten Monaten weitere Enttarnungen. Aus Berlin Dietrich Karlmeurer.
Nach den Spionagevorwürfen gegen den inzwischen entlassenen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, befürchtet Bundesjustizminister Marco Buschmann, es könne sich nicht nur um einen Einzelfall handeln. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagt der FDP-Politiker, er wolle die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts und der Staatsanwaltschaften in den Ländern nicht gefährden. Generell müsse man aber davon ausgehen,
dass Deutschland natürlich in den Fokus autoritärer Mächte schon längst geraten ist, dass die sich auch geheimdienstlicher Mittel bedienen. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir auch in den nächsten Monaten noch weitere Enttarnungen vornehmen werden.
Vorwürfen aus den Reihen der AfD, es handele sich um eine Kampagne gegen die Partei, widerspricht Buschmann vehement.
Die Justiz richtet sich nicht nach irgendwelchen politischen Erwägungen, sondern wenn hier der Verdacht im Raum steht, dass für eine fremde Macht in Deutschland Agententätigkeit durchgeführt wird, ist das eine Straftat. Und bei solchen Spionagetätigkeiten ist der Generalbundesanwalt die zuständige Ermittlungsbehörde. Die entscheidet ausschließlich auf Basis von Recht und Gesetz.
Buschmann erläutert, wenn Haftbefehl erlassen wird und Untersuchungshaft angeordnet wird, dann muss es einen hohen Verdachtsgrad geben und die Gefahr bestehen, dass jemand untertaucht oder Beweise beiseite schaffen will. Das wird, so betont der Minister, von der Justiz unabhängig geprüft. Das sei keine politische Entscheidung.
Dietrich Karl Meurer. Nach einer von Islamisten organisierten Demonstration am Wochenende in Hamburg fordern Bundespolitiker härtere Maßnahmen. Aus Berlin berichtet Gabor Hallas.
Sie fordern ein Kalifat und bezeichnen Deutschland als Diktatur. Das sind Slogans, die am Wochenende auf einer von Islamisten organisierten Demonstration in Hamburg zu lesen waren. Mehr als 1.000 Menschen waren gekommen. Bundespolitiker fordern nun, dass härter gegen diese Extremisten vorgegangen wird. FDP-Fraktionsvize Kuhle sagte der Welt, wenn möglich müssten die zuständigen Behörden eine Ausweisung auf den Weg bringen. Wer die Abschaffung von Grundrechten wie der Pressefreiheit fordere, erfülle die Voraussetzungen dafür. Bundesinnenministerin Faeser nannte es schwer erträglich, solche Demonstrationen zu sehen. Sie forderte im Tagesspiegel, dass der Staat hart einschreitet. Sie sprach von roten Linien, bei denen Meinungs- und Versammlungsfreiheit ende, zum Beispiel bei Terrorpropaganda für die Hamas und Hass gegen Jüdinnen und Juden. Der CDU-Generalsekretär Linnemann kritisierte die Bundesinnenministerin, der Rechtsstaat müsse sich endlich zur Wehr setzen. Es sei skandalös, dass schon wieder Demonstranten für ein Kalifat auf die Straße gehen, sagte er der Bild am Sonntag. Der Anmelder der Demonstration steht laut Informationen des Hamburger Verfassungsschutzes der Gruppe Muslim Interaktiv nahe. Diese ist als gesichert extremistisch eingestuft.
Mehr Wirtschaft, mehr Wachstum. FDP-Chef Christian Lindner hat am Wochenende für eine sogenannte Wirtschaftswende geworben. Auf dem Bundesparteitag der Liberalen in Berlin bekam er viel Unterstützung von den Delegierten. Wie die Stimmung auf dem Parteitag war und wie die Debatten dort verliefen, fasst Philipp Eckstein zusammen.
Es ist der Moment, an dem sich die FDP selbst feiert.
Es lebe Europa,
ruft Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Spitzenkandidatin der FDP bei der Europawahl. Die Parteitagsregie spielt die Europahymne ein. Die gesamte Parteispitze eilt auf die Bühne. Die Delegierten stehen. Lautes, rhythmisches Klatschen. Ein Signal der Geschlossenheit 6 Wochen vor der Europawahl. So weit, so unspektakulär. Interessant aber, auch jenseits des Scheinwerferlichts präsentiert sich die Partei trotz schlechter Umfragewerte und dem Dauerzwist in der Bundesregierung überraschend einig.
Ich nehme die Partei als kämpferisch wahr aktuell, also als entschlossen und kämpferisch,
sagt zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler, der sich mit Kritik häufig nicht zurückhält. Doch das, was die Parteispitze im Vorfeld präsentiert hatte, 12 Punkte mit Reformvorschlägen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, das kommt bei vielen Delegierten und auch bei ihm gut an.
Das geht aus meiner Sicht absolut in die richtige Richtung.
Unterstützung gibt es dafür auch vom früheren FDP-Wirtschaftsminister Rainer Brüderle.
Ich registriere überall eine Entschlossenheit, gemeinsam zu kämpfen, auch wenn man in der Kooperation der Regierung auch in einzelnen Themen unterschiedliche Meinung ist.
Die Koalition mit SPD und Grünen. Im Vorfeld wurde gemunkelt, wird das ein Scheidungsparteitag? Die klare Antwort, nein, davon ist nichts zu spüren.
Dass es in der FDP auch teilweise schwierige Situationen gibt, Landtagswahlen mit Umfragen, die einen nicht begeistern lassen, das ist ganz selbstverständlich,
erklärt die ehemalige FDP-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Aber ich denke, insgesamt steht die Partei auch zur Ampel und sehen nicht Alternativen, wo es besser für uns werden könnte.
Und ja, es gibt sie, die Sticheleien gegen die Koalitionspartner. Etwa vom Vizechef der Partei, Wolfgang Kubicki.
Ich kann nur davor warnen, den Grünen in der öffentlichen Debatte zu trauen.
Doch deutlich schärfer seine Kritik an CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz.
Wer eine solche Politik betreibt, der hat nicht das Zeug, nicht nur seine eigene Partei nicht zu führen, sondern auch nicht das Zeug, das Land zu führen.
Und der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Reinhard Huben betont:
Ich lege keinen Wert auf eine Zusammenarbeit mit der CSU, weder in dieser Legislaturperiode noch darüber hinaus.
Die Parteispitze der FDP erhält auf dem Parteitag für ihren Kurs viel Rückenwind. Doch einige Delegierte machen auch deutlich, sie erwarten jetzt Ergebnisse. Sei es bei der Rente mit 63, Sozialausgaben oder Steuersenkungen, sollten solche Reformen an SPD und Grünen scheitern.
Dann können wir darauf nur eine Antwort geben, und zwar,
ruft Florian Kuhl vom Landesverband Bayern,
raus aus dieser Ampelkoalition, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde.
Die Parteispitze geht gestärkt aus dem Parteitag, zugleich aber auch mit dem Druck, jetzt zu liefern. Und da wären auch noch die Europawahl und die Landtagswahlen im Osten. Ein schlechtes Abschneiden und die gute Stimmung wäre schnell wieder hin.
Der 20-Minuten-Takt bei der Bahn soll ab übernächstem Jahr gelten. Regionalzüge sollen dann häufiger fahren und Busunternehmen müssen dann ebenfalls den Takt erhöhen. Wird es dafür genügend Busfahrer geben? Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2030 bundesweit rund 100.000 Busfahrerinnen und Busfahrer gebraucht. Aber auch in dieser Branche gehen in den nächsten Jahren viele in Rente. Wie saarländische Verkehrsbetriebe mit diesen Herausforderungen umgehen, das hat sich SR-Reporter Kai Forst genauer angeschaut. In einigen Bundesländern ist die Lage schon knifflig, im Saarland noch vergleichsweise entspannt. Warum?
Ja, zunächst mal, es ist eine gute Nachricht im Vergleich zu den anderen Bundesländern und Großstädten sieht es noch entspannt aus. Wenn wir jetzt mal konkret auf Bayern blicken, da fehlen schon jetzt 3.000 bis 4.000 Busfahrerinnen und Busfahrer. Und ganz ähnlich sieht es auch in Nordrhein-Westfalen aus. Bei der Saarbahn im Vergleich, wenn man das mal schaut, sind es aktuell 13 Stellen, die offen sind. Bei der Saarbahn selbst spricht man da explizit nicht von einer signifikanten Unterbesetzung. Und auch bei den Verkehrsbetrieben jetzt in Saarlouis oder Völklingen hat man mir mitgeteilt, dass es da aktuell keinen Personalmangel gibt. Also im Saarland haben wir noch nicht so große Probleme aktuell wie andere Länder. Andererseits, wenn es mal wieder zu Krankheitswellen kommt, dann spüren wir das natürlich auch hier im Saarland.
Ja, und in den nächsten Jahren sollen ja tatsächlich viele dann in Rente gehen von den Busfahrern. Einige Verkehrsbetriebe, die schauen in die Zukunft deshalb schon mit Sorgen. Wo genau liegen denn dann die Probleme?
Einerseits gehen auch hier in den nächsten Jahren viele Fahrerinnen und Fahrer in Rente. Und zunächst mal ist die Aussicht auf Nachbesetzung durch die jungen Kräfte, also sprich die Auszubildenden, die ist eher dürftig. Denn immer weniger junge Menschen wollen Busfahrer werden. Einerseits, weil immer mehr junge Menschen Abitur machen. Und auch, weil der Beruf des Busfahrers ein wenig ein Imageproblem hat. Das zumindest hat mir mal der Geschäftsführer der Saarlouis Verkehrsbetriebe gesagt. Alles in allem fällt es den Betrieben also schwer, diese Azubi-Stellen zu besetzen. In 2 Jahren könnte es dann ganz knifflig werden im Saarland. Zu Beginn hattest du ja den 20-Minuten-Takt der Züge angesprochen. Das wird dann hierzulande im Saarland auch passieren. Das Netz der Regionalzüge wird auf ein sogenanntes S-Bahn-Netz umgestellt. Heißt dann konkret, die Züge sollen die Bahnhöfe in diesem 20-Minuten-Takt anfahren. Und das wiederum bedeutet, es müssen mehr Busse fahren, sozusagen als Zubringerbusse. Und das wiederum heißt, es wird deutlich mehr Personal benötigt. Und da haben wir zum Beispiel sowohl die Verkehrsbetriebe in Saarlouis als auch in Völklingen gesagt, dann werden wir Probleme haben, das Personal dafür zu finden.
Du hast ja auch angeschaut, wie die Betriebe gegensteuern wollen oder vielleicht auch können. Da spielt zum Beispiel der Tarifvertrag eine Rolle, der vor kurzem abgeschlossen wurde.
Genau, darauf hofft man so ein bisschen hier im Saarland, dass dieser abgeschlossene Tarifvertrag den Job insgesamt attraktiver macht. Und man muss sagen, es ist ein wirklich guter Tarifabschluss, der eine deutliche finanzielle Aufwertung bedeutet. Also monatlich mehr Geld, Samstagszuschläge oder auch neue Entgeltstufen. Das ist schon durchaus ein signifikant guter Tarifabschluss. Trotzdem ist der ÖPNV ebenso wie die anderen Branchen auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Ich glaube, nur mit dem Tarifabschluss, da kommen die nicht weit. Und einige Bundesländer, die machen zum Beispiel schon etwas wie eine Rekrutierung im Ausland. Wir kennen das hier im Saarland bisher nur von der Pflege. Zum Beispiel, dass man in Mexiko Pflegekräfte rekrutiert. Aber andere Bundesländer, die machen das zum Beispiel in Griechenland auch schon für den ÖPNV.
In vielen Branchen setzt man ja mittlerweile auch auf Quereinsteiger. Das scheint ja auch im ÖPNV ein Ansatz zu sein. Und im Saarland spielt da das Aus für Ford in Saarlouis offenbar auch eine Rolle.
Ja, also Quereinsteiger, um erstmal darauf zu kommen, ja, das ist eigentlich die viel einfachere Methode, um Fachkräfte zu generieren, als jetzt zum Beispiel im Ausland zu rekrutieren. Denn da hat die Busbranche einen gewissen Vorteil, denn der Quereinstieg geht doch recht zügig eigentlich. Eine Qualifizierung zum Busfahrer dauert im Grunde ja 4 Monate. Und das kann für Menschen, die jetzt mit 50, 55 Jahren ihren Job verlieren, doch eine attraktive Alternative sein. Und genau das eben hat mir der Geschäftsführer der Saluja Verkehrsbetriebe so mitgeteilt. Mit Blick auf das Fortaus 2025, da rechnen die schon damit, dass danach viele Menschen, die dort bei Ford arbeiten, möglicherweise den Sprung in den ÖPNV wagen wollen und vielleicht Busfahrer werden wollen. Ob das dann eine realistische Hoffnung ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Denn klar ist auch, eine Fachkraft, beispielsweise bei Ford in der Schichtarbeit, verdient doch deutlich mehr als ein Busfahrer, der neu beginnt. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, die doch sehr realistisch ist.
Soweit Kai Forst. Wichtiges in Kürze heute mit Stefanie Balle.
Straßburg bleibt eine der beiden Hauptstädte Europas. Laut der Präfektur in Straßburg hat der französische Präsident Macron bei seinem Besuch in der Stadt einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Straßburg bekommt für den Sitz als Eurometropole knapp 300 Millionen Euro. Das Geld stammt unter anderem vom französischen Staat, dem Elsass und der Region Grand Est. In den vergangenen Jahren war Straßburg als eine der Hauptstädte Europas immer wieder in Frage gestellt worden. Kunst- und Kulturschaffende aus dem Saarland haben Kulturministerin Streichert-Kliwoth in einem Brief erneut für ihren Umgang mit der Affäre Candice Braids kritisiert. Darin fordern sie eine gründliche Aufarbeitung der Geschehnisse rund um die Absage der Ausstellung von Candice Braids im vergangenen November. Die 9 Initiatoren des Briefs schlagen vor, das Protokoll der Kuratoriumssitzung, in der die Absage der Ausstellung erstmalig diskutiert worden sein soll, zu veröffentlichen. Zu den Erstunterzeichnern zählen Professoren der Hochschule der Bildenden Künste Saar, freie Künstler und der Ex-Interimschef des Saarlandmuseums Meinrad Maria Grevenich. Im Saarland ist die Inflationsrate im April gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts erhöhte sie sich im Vergleich zum April des vergangenen Jahres um 3%. Im März dieses Jahres habe die Inflationsrate im Saarland bei 2,7% gelegen. Wie es weiter heißt, steigen in diesem Monat vor allem die Preise für Gas und Fernwärme. Die Preise für Nahrungsmittel hätten sich gegenüber dem April des Vorjahres leicht erhöht.
Die alten Schuldenregeln aus den 1990er Jahren. Zuletzt erfüllte sie kaum ein Staat in der Europäischen Union, auch wegen der Belastungen durch Pandemie und Inflation. Ein Gesetz soll den Umgang mit Staatsschulden innerhalb der EU vereinheitlichen. Am Vormittag hat auch der EU-Ministerrat grünes Licht dafür gegeben. Grundsätzlich soll in der EU unter den neuen Vorschriften auch weiterhin gelten, dass der Schuldenstand eines Mitgliedstaats 60% der Wirtschaftsleistung nicht überschreitet. Darf. Doch die individuelle Lage der Länder soll stärker berücksichtigt werden. Jakob Mayer.
Der Beschluss der Ministerinnen und Minister am Vormittag in Luxemburg war der letzte formale Schritt, bevor die Reform der Schuldenregeln in Kraft treten kann. Sie soll Mitgliedstaaten helfen, Schulden zu senken und ihnen dabei Spielraum lassen, um Geld in wichtige Vorhaben wie den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft zu stecken. Nach den Worten des belgischen Finanzministers Vincent van Petteghem werden die Regeln für ausgeglichene und nachhaltige öffentliche Finanzen sorgen und den Schwerpunkt stärker auf Strukturreformen und Investitionen legen. Künftig bekommen die Regierungen mehr Zeit, um Verbindlichkeiten abzubauen. Sie legen entsprechende Pläne der EU-Kommission vor. Brüssel muss sich bei der Analyse der Schuldentragfähigkeit eines Landes nach Kennzahlen richten. So müssen hochverschuldete Länder ihre Schulden pro Jahr um 1 Prozentpunkt ihres Bruttoinlandsprodukts senken. Vor einer Woche hatte das EU-Parlament grünes Licht für die Reform gegeben. Wenn sie in Kraft ist, müssen die Mitgliedstaaten die neuen Schuldenregeln bei ihren Haushaltsplänen fürs kommende Jahr berücksichtigen. Auch Defizitverfahren sind wieder möglich. Im vergangenen Jahr haben mehrere EU-Länder die Regeln für Haushaltsdefizite und Staatsschulden gebrochen. Laut dem EU-Statistikamt Eurostat hatten 11 Mitgliedstaaten ein Defizit von mehr als 3% bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung. In 13 Staaten lag die Schuldenquote über 60%.
Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, mehr als 6 Monate danach, sind nach israelischen Angaben immer noch 129 Geiseln in der Hand der Terrororganisation. Der Hamas-Angriff löste den Krieg im Gazastreifen aus. In gleich 2 Städten wird heute verhandelt. In Kairo soll sich eine Hamas-Delegation zu einem Vorschlag für eine Geiselfreilassung äußern. In Riad treffen sich westliche und arabische Außenminister zu Gesprächen. Jan-Christoph Kitzler.
Die Fragen, die dort auf dem Tisch liegen, sind seit Monaten die gleichen. Die Details ändern sich. Wie viele Geiseln, die noch immer in den Händen der Hamas und weiterer Terrororganisationen sind, werden freigelassen? Wie viele palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen kommen frei? Wie lange dauert die Waffenruhe? Wird es palästinensischen Familien möglich sein, zurückzukehren in den weitgehend zerstörten Norden des Küstenstreifens? Und was heißt das für die israelische Offensive auf Rafah, deren Planung nach israelischen Berichten schon steht? Israels Außenminister Katz sagte im israelischen Channel 12, die Offensive würde dann verschoben. Wenn es zu einer Einigung kommt, werden wir die Operation anhalten. Wir werden alles tun, was nötig ist, um die Geiseln zurückzubringen. Wir treffen alle Vorbereitungen für die Operation, denn das ist das, was getan werden muss. Aber ich hoffe, dass es eine Einigung geben wird. Unklar ist, ob die zahlreichen Berichte über eine unmittelbar bevorstehende Offensive in Rafah vor allem ein Druckmittel in den Verhandlungen über einen Geiseldeal sind. Denn in der Stadt an der Grenze zu Ägypten suchen immer noch mehr als 1 Million Menschen Schutz. Unter anderem die USA fordern, dass sie zunächst evakuiert werden müssten. Auch deshalb appellierte der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas in Riad an die USA, die Rafah-Offensive zu stoppen. Was in Gaza passiert, was in den nächsten Tagen passieren wird und was Israel mit der Invasion der Stadt Rafah tun wird. Alle Palästinenser aus Gaza haben sich in Rafah versammelt. Es braucht nur einen kleinen Schlag, damit sie alle fliehen. Dann wäre das die größte Katastrophe in der Geschichte des palästinensischen Volkes, und wir hoffen, dass Israel von dieser Aktion Abstand nimmt und diesen Angriff unterlässt. Israels Premier Benjamin Netanyahu ist offensichtlich in der Zwickmühle. Einerseits hat er fast 7 Monate nach dem Terrorangriff der Hamas noch keines seiner Kriegsziele erreicht. Seine rechtsextremen Koalitionspartner lehnen größere Zugeständnisse, zum Beispiel eine Freilassung palästinensischer Gefangener in großer Zahl ab, und drängen gleichzeitig auf die Bodenoffensive in Rafah. Finanzminister Bezalel Smotrich äußerte sich in einer Videobotschaft und drohte gar mit dem Ende der Regierung. Wenn sie eine weiße Fahne hissen und den Befehl zur Eroberung von Rafah, zur Vollendung der Zerstörung der Hamas, für den Frieden für die Bewohner des südlichen Israel und alle Bürger des Landes und für die Befreiung der Geiseln widerrufen, dann hat die Regierung nicht mehr das Recht, weiter zu existieren. Gleichzeitig betont Israel in diesen Tagen seine Bemühungen, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen im April im Durchschnitt rund 200 Lkw am Tag in das Gebiet und damit mehr als bisher. Trotzdem, nach UN-Angaben leiden immer noch mindestens 20% der Menschen im Gazastreifen an akutem Nahrungsmangel. Das liegt nicht nur an den Hilfsgütern, die hineinkommen, sondern auch an ihrer Verteilung.
Spaniens Ministerpräsident Sanchez bleibt im Amt. Das hat der sozialistische Regierungschef in einer Fernsehansprache mitgeteilt. Sanchez sprach von einer Hetzkampagne, der er mit Stärke begegnen werde. Aus Madrid, Mark Hoffmann.
Sanchez beendet knapp 5 Tage der Ungewissheit in Spanien. Er erklärte, es lohne sich, weiter zu kämpfen, und zwar an der Spitze der Regierung. Zugleich verurteilte er die Angriffe gegen seine Frau durch politische Gegner. Diese Angriffe hätten nichts mehr mit einer legitimen politischen Debatte zu tun. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen Sanchez' Ehefrau, die selbst kein öffentliches Amt innehat. Die rechtsgerichtete Organisation Manos Limpias, zu Deutsch saubere Hände, hatte Anzeige erstattet, allerdings auf Basis von teils widerlegten Berichten rechtskonservativer Medien. Ein Madrider Richter hatte daraufhin offenbar ohne Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft weitere Untersuchungen eingeleitet. Am Wochenende hatten Zehntausende Anhänger unter anderem vor der Parteizentrale ihre Solidarität mit Sanchez gezeigt. Parteifreunde hatten ihn aufgefordert, weiterzumachen. Sanchez ist seit 2018 im Amt. Nach den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr konnte er seine Linkskoalition erneuern. Der 52-Jährige gilt als gewiefter Machtpolitiker und Stratege, der in der Vergangenheit immer wieder überraschte. Zuletzt gab es deshalb auch Spekulationen, Sanchez könnte einen Rücktritt nutzen, um seinen Absprung in die EU-Politik vorzubereiten.
Der Vogelgrippeerreger H5N1 breitet sich weltweit unter immer mehr Tierarten aus, warnt die Weltgesundheitsorganisation in Genf. Zurzeit gibt es laut WHO aber keinen Nachweis, dass sich H5N1 unter Menschen ausbreitet. Aus Genf berichtet Matthias Zahn.
In ihrer neuesten Risikoanalyse vom vergangenen Freitag schätzt die WHO das Risiko für die öffentliche Gesundheit, das vom Vogelgrippevirus ausgeht, noch als gering ein. Große Sorgen machen sich die Experten aber dennoch. WHO-Chefwissenschaftler Jeremy Farrar sagt, die Ausbreitung des H5N1-Virus unter Tieren sei sehr besorgniserregend. Wir wissen, dass H5N1 eine Grippeinfektion ist, die vor allem bei Geflügel und Enten begonnen hat und sich im Lauf der letzten 1 bis 2 Jahre zu einer globalen Tierpandemie entwickelt hat. Die große Sorge besteht natürlich darin, dass sich das Virus durch die Infektion von Enten und Hühnern, aber jetzt auch zunehmend von Säugetieren weiterentwickelt und die Fähigkeit entwickelt, Menschen zu infizieren. Und dann, was besonders kritisch ist, die Fähigkeit, von Mensch zu Mensch übertragen zu werden. Im vergangenen Monat wurde das Virus überraschend auch bei Milchkühen entdeckt. In mehreren Bundesstaaten der USA haben sich Kühe offenbar bei Wildvögeln infiziert. Ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs steckte sich bei einer Kuh an, entwickelte aber nur leichte Symptome. Der Erreger wurde auch in der Milch infizierter Kühe entdeckt. Die WHO empfiehlt daher, auch außerhalb der USA nur pasteurisierte Milch zu konsumieren, in der Krankheitserreger durch Erhitzen abgetötet wurden.
The current outbreak in America amongst cows.
Der derzeitige Ausbruch von H5N1 bei Kühen in den USA ist ebenfalls sehr besorgniserregend und wirft auch die Frage der Übertragung auf. Wir müssen verstehen, wie H5N1 in diesen Kuhställen übertragen wird. Es entwickelt möglicherweise verschiedene Übertragungsweisen. Derzeit gibt es laut WHO keinen Nachweis, dass sich H5N1 unter Menschen ausbreitet. In mehreren 100 Fällen hätten sich allerdings Menschen bei infizierten Tieren angesteckt.
The mortality rate is extraordinarily high.
In diesen Fällen sei die Todesrate außergewöhnlich hoch, so Experte Farrar. Die WHO ruft alle Länder auf, das Infektionsgeschehen genau zu beobachten und neue Erkenntnisse umgehend zu teilen.
Das Wetter im Saarland, heute Nachmittag viele Wolken, ein bisschen Sonne, nicht immer trocken, 15 bis 20 Grad. Kommende Nacht 12 bis 8 Grad, morgen am Dienstag mal Sonne, mal Wolken, später am Tag kann es kräftige Schauer geben, morgen 20 bis 25 Grad. Das war die SA-Infobilanz am Mittag, heute mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR-Info Auslandspresseschau.
Die zunehmenden pro-palästinensischen Studentenproteste an amerikanischen Universitäten gegen Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen sind heute Thema in der internationalen Presse. Die niederländische Zeitung De Volkskrant kommentiert: Das erste Problem besteht darin, dass solche pro-palästinensischen Proteste, an denen auch jüdische Studenten teilnehmen, verachtenswerte Unterstützer anziehen, die Demonstrationen gegen Israel für antisemitische Hetze und Parolen missbrauchen. Selbst wenn es sich dabei um vereinzelte Vorfälle handelt und selbst wenn diese sich außerhalb von Universitätsgeländen abspielen, werden dadurch auch legitime Demonstrationen in Misskredit gebracht. Die spanische Zeitung El Comercio schreibt: Die Demonstrationen, die an der Columbia University in New York begannen und sich auf Universitäten in Dutzenden von Staaten ausbreiteten, haben die Ablehnung der US-Politik gegenüber Israel gemeinsam. Junge Menschen haben beschlossen, auf dem Universitätsgelände Lager zu errichten, was zu Spannungen mit den Institutionen geführt hat. Am Montag verurteilte Präsident Joe Biden das, was er als antisemitische Kundgebungen bezeichnete, und wies diejenigen zurück, die nicht verstehen, was in Palästina geschieht. Die meisten Amerikaner sind mit dem Umgang der demokratischen Regierung mit dem Krieg in Gaza nicht einverstanden. Laut einer Studie von CNN missbilligen 71% der Amerikaner die Politik des Präsidenten. Diese Zahl ist bei den jungen Wählern sogar noch höher. 81% der Befragten unter 35 Jahren sind gegen Bidens Vorgehen. Die dänische Zeitung Information schreibt: In den USA empfindet die Generation, die kein direktes Verhältnis zum Holocaust hat, offensichtlich dieselbe Abscheu für die israelische Bombardierung von Gazas Infrastruktur, wie ihre Großeltern sie für die Zerbombung Vietnams empfunden hatten. Die rohe Wirklichkeit ist, wie der israelische Historiker Tom Segev in der jüngsten Ausgabe von Foreign Affairs schrieb, dass es keine friedliche Lösung des Konflikts gibt und schon gar keine Zwei-Staaten-Lösung. Beide Kriegsparteien beanspruchen das gesamte Gebiet, vom Fluss bis zum Meer. Und solange Religionen und Mythen den Weg für eine rationale Demokratie mit gleichen Rechten für alle Glaubensrichtungen versperren, wird der Konflikt ein permanentes Problem bleiben, das gemanagt werden muss. Segevs Punkt ist, dass Netanyahu der schlechteste Ministerpräsident gewesen ist. Er ist am Ende angelangt. Aber ob die Person, die an seine Stelle tritt, besser wird oder noch schlimmer, wird sich zeigen. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsapp.